Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zweiter Teil unserer Predigtreihe, fortlaufend über den Passionsbericht im Lukas-Evangelium. Und heute geht es nun um das Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte und dabei das Abendmahl einsetzte. Irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, oder? Da ist das Abendmahl, die Einsetzung des Abendmahls, Thema der Lesung und der Predigt, und trotzdem wird in diesem Gottesdienst nicht Abendmahl gefeiert. Kann man eigentlich sinnvoll übers Abendmahl reden und geistlich davon profitieren, ohne dann auch das Abendmahl zu feiern? Das ist ja eine der Dinge, die in Corona-Zeiten besonders beschränkt sind. Ich erinnere mich noch, wie wir im letzten Jahr den letzten Gottesdienst vor dem Lockdown am 15. März mit Abendmahl gefeiert haben. Schon mit Vorsichtsmaßnahmen, aber bewusst es noch einmal wahrgenommen haben, bevor es dann für Monate nicht mehr gefeiert wurde. Als es im Sommer etwas einfacher wurde, haben wir ein paar Monate lang jeweils einmal im Wochengottesdienst, einmal im Monat, dann auch miteinander Abendmahl gefeiert. Und jetzt schon wieder seit mehreren Monaten gar nicht. Manche Christen, manche Kirchen würden sagen, ein Gottesdienst ohne Feier des Abendmahls ist eigentlich gar nicht vollständig, ist defizitär. Andererseits, wenn ich an unsere Gemeinde denke und an die Zeit vor Corona, dann waren die Abendmahlsgottesdienste nicht unbedingt die am besten besuchten Gottesdienste. Am Mittwochabend, wir haben ja am Mittwochabend jetzt während der Passionszeit immer ein Zoom-Vorgespräch über den Predigttext des nächsten Sonntags. Und da haben wir uns mit diesem Abschnitt auch schon beschäftigt und da haben manche das doch zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihnen das im Moment fehlt, Abendmahl feiern zu können. Aber ich glaube nicht, dass es uns allen so geht. Bei Gesprächen über das, was uns fehlt in Corona-Zeiten, hatte ich den Eindruck, dass viel öfter zum Beispiel vom Kirchcafé die Rede war, das uns fehlt, als unbedingt von der Feier des Abendmahls. Aber so ist das. Manche verbinden mit dem Abendmahl ganz tiefe persönlich-geistliche Erfahrungen und manche tun sich einfach doch auch schwer, da wirklich einen tieferen Zugang zu finden. Und so glaube ich, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, auch heute uns mit dem Abendmahl und der Einsetzung des Abendmahls zu beschäftigen, schon alleine deswegen, weil es immer von geistlichem Profit sein kann, wenn man sich mit einem Bibelwort, einem Abschnitt der Bibel beschäftigt. Und der Bericht, den Lukas uns gibt über diesen Abend, ist ein Abschnitt der Schrift. Aber vielleicht löst es in uns ja auch mehr aus, auch die Frage, wie können wir denn in nächster Zeit möglichst auch wieder Abendmahl miteinander feiern. Es ist ja schon spannend. Jesus hatte vorher schon mehrfach seinen Jüngern gesagt, wie es werden würde, dass er leiden, sterben würde, ausgeliefert in die Hände der Menschen. Und er hatte dann gesagt, dass das aber nach seinem Tod er auch wieder auferstehen wird. Mehrfach hat er ihnen das in Worten schon gesagt. Aber jetzt an diesem Abend setzt er noch einmal eine Feier ein. Und er vollzieht etwas mit ihnen, das den gleichen Inhalt hat. aber er möchte es Ihnen auch in dieser Weise noch einmal deutlich machen und mitgeben. Und so wollen wir ein bisschen hineinhören in diesen Abschnitt, den Lukas aufgeschrieben hat. Seit 2000 Jahren ist das Abendmahl Thema von theologischen Überlegungen und Abhandlungen, viele tiefe Gedanken und viel Streit. Von daher kann man nie in einer Predigt alles sagen, was vielleicht gut wäre zu sagen, aber ich möchte ein paar Dinge beleuchten anhand dieses Berichts, der uns heute gegeben ist. Erster Gedanke, was uns in diesem Bericht deutlich wird: Jesus will Gemeinschaft mit uns haben. Er sagte damals zu seinen Jüngern: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Das ist natürlich ein Wort, ein ganz persönliches Wort in einer ganz konkreten Situation, das Jesus spricht. Aber hinter der ganzen Feier des Abendmahls steht seine Sehnsucht und die Sehnsucht Gottes überhaupt nach Gemeinschaft, nach Nähe zu uns Menschen. Mit dem Wissen für Jesus, dass es jetzt ans Sterben geht, ins Leiden geht, sucht er ganz bewusst noch einmal das Zusammensein mit seinen Jüngern. An diesem Abend sind nur die Jünger dabei. Nur der engste Kreis um Jesus ist an diesem Abend dabei. Und mit ihnen will er noch einmal ungestört zusammen sein. Mit denen er seit 3 Jahren das Leben geteilt hatte, unterwegs war. Mit denen, die bereit waren, seinen Ruf in die Nachfolge, folge mir nach, komm mit, zu folgen. Die ganze Stadt ist vollgestopft mit Festgästen, mit Festpilgern. Es ist nicht leicht, da in dieser Stadt einen Raum zu finden, wo man mit einer größeren Gruppe, wie es Jesus und seine Jünger waren, zusammen sein konnte. Dieser Raum scheint auch ein schöner Raum gewesen zu sein, ausgestattet mit Sitzpolstern. Geheimnisvoll, wie Jesus seinen Jüngern diesen Raum zeigt, wie er aufgefunden wird. Aber dahinter steckt wohl auch der Wunsch, noch einmal an einem Ort, der nicht bekannt ist, der auch Judas vorher nicht bekannt ist, zusammen zu sein. Damit dieser Abend noch nicht gestört wird durch den Verrat und die Auslieferung. Das will Jesus noch ungestört mit seinen Jüngern feiern, das Passamahl, das Abendmahl. Miteinander essen war überhaupt in Israel von großer Bedeutung. Man setzte sich nicht wahllos mit irgendwelchen Menschen an den Tisch. Gemeinsam essen, das brachte zum Ausdruck, wir gehören zusammen. Und das wurde am Anfang jeder Mahlzeit auch mit einer symbolischen Handlung dargestellt und hergestellt. Der Hausvater, der das Mahl leitete, nahm einen Brotfladen in die Hand, sprach darüber ein kurzes Segensgebet, das beginnt, Gott dafür zu danken, dass er Brot aus der Erde hervorbringt. Gepriesen, gesegnet seist du, Herr des Himmels, der du Brot aus der Erde hervorbringst. Die, die mit am Tisch saßen, antworteten darauf mit Amen. Das Brot wurde verteilt, jeder aß ein bisschen davon und so war für diese Mahlzeit die Tischgemeinschaft hergestellt. In der Zeit, als Jesus wirkte, predigte, von Gottes Herrschaft sprach, Menschen einlud, sich auf diese Herrschaft Gottes einzulassen. Als Jesus als Zeichen, dass diese Herrschaft anbricht, Menschen heilte und auch andere Zeichen der Herrschaft Gottes setzte, da war es etwas, was die Menschen wahrgenommen haben, dass Jesus unterwegs im Land die normalen Grenzen am Tisch aufhob. Jesus sortierte da nicht aus zwischen solchen, mit denen er sich an den Tisch setzte, und solchen, wo er das nicht tat. Und das brachte ganz viele Fragen. Warum macht er das? Warum, Jesus, setzt du dich auch mit dahergelaufenem Gesindel an einen Tisch? Ein ordentlicher und anständiger Mensch hält Abstand. Warum tat Jesus das? Er tat es, weil er deutlich machen wollte, Gott grenzt niemanden aus von vornherein. Jeder ist bei Gott willkommen. Gottes Liebe gilt allen. Niemand muss draußen stehen bleiben. Und das war etwas, was auffiel. Aber damit setzte Jesus ein sehr starkes Zeichen dafür, dass es Gott wirklich am Herzen liegt, uns Menschen nahe zu kommen, Gemeinschaft mit uns Menschen zu haben. Gottes Sehnsucht ist der Mensch, die Nähe zu uns. Davon ist die Bibel voll. Davon berichtet sie von Anfang an, dass Gott die Nähe von uns Menschen will und sucht. Geschaffen hat Gott uns nämlich genau dafür. Geschaffen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, als sein Abbild, aber auch als seine Gesprächs- und Lebenspartner. Das war Gottes Sehnsucht von Anfang an. Und der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, der Sohn Gottes, war diese Sehnsucht Gottes nach Nähe zu uns Menschen. In Jesus sucht Gott unsere Nähe. Aber für diese Nähe müssen erst Voraussetzungen geschaffen werden. Weil das, was sich Gott einmal ursprünglich an natürlicher Nähe gedacht hatte im Paradies, zerbrochen ist. Weil es da ein großes Beziehungsproblem zwischen uns und Gott gibt. Gott will unsere Nähe. Gott sucht den Kontakt zu uns Menschen und wir zeigen ihm die kalte Schulter. Gott will mit uns reden und wir schweigen ihn an. Gott will uns sein Interesse zeigen und wir sind misstrauisch. Sollte es wirklich gut sein, sich auf diesen Gott einzulassen? Gönnt dieser Gott mir überhaupt das Leben und das Schöne im Leben? Oder muss ich doch besser für mich selber sorgen? Von Anfang an dieses Misstrauen, das die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört hat. Das Misstrauen als das Grundproblem, dass wir Gott nicht zutrauen, dass es wirklich gut ist, wenn wir bei ihm sind und mit ihm leben, sondern den Eindruck haben, nee, besser sorge ich doch für mich selber. Besser ist, wenn ich mir nicht von Gott sagen lasse, was gut ist und richtig, sondern wenn ich das selber entscheide, was für mich gut und richtig ist. Und so ist das, was die Bibel beschreibt, dass wir Menschen uns von Anfang an und immer wieder Gott und seiner Nähe entzogen haben. Wir wenden uns ab. Wir werden Gott fremd und entfremden uns von ihm. Die Bibel hat ein Fachwort dafür, das heißt Sünde. Sünde ist das Misstrauen gegen Gott, die Abwendung von ihm Und dass wir meinen, wir müssen selber für uns sorgen und selber klarkommen. Und wir schaffen das auch und wir müssen es auch schaffen. Und so schneiden wir Menschen uns ab von unserem Schöpfer und unserem Ursprung. Und das ist wie ein Fluss, der sich von seiner Quelle trennt. Ein solcher Fluss wird über kurz oder lang austrocknen. Und so sagt die Bibel, trocknet unser Leben aus, ohne die Verbindung zur Quelle des Lebens, zu Gott selbst. Und darum bleiben wir durstig und bleiben wir hungrig in unserem Leben, wenn wir uns von Gott trennen und uns von dieser Quelle abschneiden. Dann wird unser Lebenshunger und unser Lebensdurst nie gestillt, wir werden nie satt. Und wer sich von Gott löst und wer meint, seine Maßstäbe selber setzen zu können, der lässt einfach die Gebrauchsanweisung für unser Leben beiseite und sagt, ich weiß schon selbst, wie das Leben funktioniert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch mit Gebrauchsanweisungen geht. Manche Leute lieben Gebrauchsanweisungen und lesen die. Ich gehöre eigentlich nicht zu denen. Ich versuche eigentlich immer erstmal, ob das nicht auch so funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich noch aus der alten Zeit bin, als Geräte noch nicht so kompliziert waren und das noch funktioniert hat. Dass man sich in ein Auto reinsetzt, den Schlüssel umdreht und losfahren kann. Aber je komplizierter technische Geräte werden, umso schneller kommt man auch an Grenzen. Wir haben eine Kaffeemaschine. Und wenn die deutlich macht, dass sie gereinigt werden will, dann komme ich nicht mehr weiter, ohne meine Frau zu fragen, wo ist denn die Gebrauchsanweisung? Weil das ist so kompliziert, welchen Knopf man wie lange und in welcher Reihenfolge dann drücken muss, das habe ich auch garantiert bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Ich brauche die Gebrauchsanweisung. Und je komplizierter ein Gerät, umso weniger kommen wir an und für sich klar oder zumindest finden wir die Dinge gar nicht heraus, die man auch noch alles machen könnte und die das Leben an manchen Stellen viel einfacher machen. Und wenn das schon für technische Geräte gilt, wie viel mehr für das Komplizierteste, was es auf der Welt gibt, uns Menschen. Und da denken wir, das kriegen wir alles intuitiv hin. Das wissen wir schon alles selber, wie das mit dem Leben funktioniert. Und lassen die Gebrauchsanweisung des Schöpfers und Erfinders des Lebens einfach beiseite. Und da sagt die Bibel, das ist unser Problem, dass wir uns gelöst haben, dass wir meinen, selber klarkommen zu können und zu müssen. Das ist die Sünde. Und die Sünde trennt uns von Gott. Aber Gott sucht trotzdem unsere Nähe. Gott will uns trotzdem nahe kommen. Und er will das Schweigen durchbrechen. Und er will uns rausholen aus der Vereinzelung und aus dem Kreisen um uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse. Gott will diesen Kontakt neu. Und deswegen schickt er Jesus. Und deswegen setzt Jesus das Abendmahl ein, um es uns deutlich zu machen, dass Gott unsere Nähe sucht. Er will uns in seiner Nähe haben. Zweiter Gedanke. Diese Nähe zu uns kostet Jesus das Leben. Es ist schon gesagt, durch unser Misstrauen Gott gegenüber zerbricht vieles, geht vieles kaputt. Durch unser Leben nach eigenen Maßstäben fügen wir viel Schaden zu, richten wir viel Schaden an. Und durch unsere Abwendung von Gott werden wir unfähig zum Kontakt mit ihm. Denn die Bibel sagt, wer sich einmal wirklich von Gott abgewendet hat der kann nicht wieder einfach zurück, sondern der muss dann die Konsequenzen tragen. Die Konsequenzen seines Lebens, seines Tuns. Der muss dann damit leben. Und das bedeutet Einsamkeit. Ich alleine mit mir, mit meinem Tun und mit der ganzen Verantwortung und den Konsequenzen meines Tuns. Und die Bibel sagt, in letzter Konsequenz ist das sogar für immer. Der Tod als Trennung, auch von Gott, als Abbruch aller Beziehungen, die bestehen, als Folge meiner Abwendung von Gott. Das ist nach der Bibel die logische Konsequenz. Wer sich von Gott abwendet, sein Leben in die eigene Hand nimmt, der muss dann auch alleine klarkommen, jetzt und für immer. Es sei denn, Gott findet einen Weg, dass wir wieder in seine Nähe zurückkommen können. Es sei denn, dass da irgendjemand das auf sich nimmt, was wir auf uns geladen und was wir verursacht haben. Es sei denn, dass da einer unsere Einsamkeit auf sich nimmt, unsere Trennung von Gott, unsere Schuld und das wegträgt. Und weg ist es nur im Tod, in der Vernichtung. Und Gott wollte schon bei seinem Volk, dass diese Trennung nicht immer da sein muss, sondern dass es einen Weg zurück gibt. Und darum setzte er die Möglichkeit ein, zu opfern. Punktuell und begrenzt ein Tier an die eigene Stelle treten zu lassen, deutlich zu machen, wie ernst das ist mit unserem Leben ohne Gott, aber die Folgen doch nicht selber tragen zu müssen. Und hier im Abendmahl macht Jesus deutlich, Jesus trägt die Folgen meines Lebens ohne Gott. Jesus trägt meine Gottlosigkeit, meine Sünde. Er stirbt am Kreuz, er gibt seinen eigenen Leib in den Tod, sein Leben in den Tod. Er lässt sich zerbrechen für mich. Und das macht Jesus den Jüngern damals bei diesem Mahl deutlich: Mein Leib wurde für dich gegeben. Und er macht es uns heute deutlich, in seinem Wort und wenn wir das Mahl miteinander feiern. Jesus machte es damals in einem besonderen Rahmen klar. Sie feierten das Passafest. Das Passafest, dieses große Fest der Freiheit in Israel. Jedes Jahr feierte man es zusammen. Mit dieser festlichen Mahlzeit wurde es eröffnet. Und man blickte zurück auf diese Rettungsgeschichte, die sozusagen etwas wie ein Urdatum für das Volk Israel war. Diese Rettung, die sie erlebt hatten in Ägypten bei der letzten und schlimmsten Plage, wo das Blut der Lämmer sie gerettet hatte vor dem Tod und wo Gott sie dann herausgeholt hatte aus aller Unterdrückung, aller Sklaverei und in die Freiheit geführt. Und das wurde jedes Jahr und wird bis heute jedes Jahr begangen, erinnert, gefeiert, als für sich selbst wahrgenommen, Gott hat uns befreit. Und genau dieses Fest der Befreiung will Jesus noch einmal mit seinen Jüngern feiern. Und dann, mitten in diesem Fest, verändert er auf einmal etwas. Bei diesem Mahl war es so, dass ganz viele Worte ganz fest geregelt waren, wer wann was zu sagen hatte. Und alle Speisen und alles, was man tat, hatte eine tiefe Bedeutung. Immer wieder Erinnerung an die Befreiung damals. Und jetzt nutzt Jesus dieses Mal und gibt ihm eine neue Bedeutung. Und verbindet für immer das Brot mit der Hingabe seines Leibes, seines Lebens und verbindet den Kelch mit dem Vergießen seines Blutes, seiner Lebenshingabe am Kreuz. Das Brot beim Passamahl war eine Erinnerung eigentlich an die Mangelerfahrung. Das Brot des Elends und das Brot des fluchtartigen Aufbruchs, darum ungesäuert. Und Jesus sagt, das Brot ist jetzt hat jetzt eine ganz andere Bedeutung. Es soll euch die Freiheit symbolisieren und geben und deutlich machen. Aber nicht nur die Freiheit im äußeren Sinne, sondern die Freiheit von dem, was euer Leben insgesamt zerstört und kaputt macht. Die Freiheit von der Sünde und vom Tod. Befreiung, aber in ganz neuer Weise. Ihr müsst nicht die Folgen dessen, was ihr angerichtet habt, selbst tragen. Ich gebe mein Leben für euch und ihr dürft leben. Und so bringt die Sehnsucht Gottes nach Nähe zu uns Menschen. So bringt Gottes Wille, unsere Gemeinschaft wiederherzustellen, Jesus den Tod. Drittens, Gott verbündet sich mit uns. Als sie fertig gegessen hatten, nahm Jesus einen Becher Wein in die Hand. Während des Passamahls werden mehrfach Becher mit Wein gefüllt und getrunken. Dieser Becher, den Jesus nahm, ist wohl der Becher, der nach der Hauptmahlzeit getrunken wurde. Der Becher, bei dem man Gott dankte, Toda, Danksagung für die Rettung. Wo man Gott aber auch an seine Versprechen erinnerte und sich an Gottes Versprechen erinnerte und wo man sich die Hoffnungen vor Augen stellte, die Gott schenkt. Und diesen Becher nimmt Jesus in die Hand, lässt ihn herumgeben und sagt, und mit diesem Kelch, mit diesem Becher schließe ich einen neuen Bund mit euch. Und dieser Bund wird besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Auch das kann man im Alten Testament schon finden, dass ein Bundesschluss mit Blut besiegelt wurde, mit Tieren, die geopfert wurden, ihr Blut vergossen. Und zur Besiegelung, zur Befestigung des Bundes dieses Blut eine Rolle spielte, auch in dem Sinne, dass deutlich wurde, wer diesen Bund bricht, auf den warten ganz schlimme Dinge. In 2. Mose 24, Vers 8 wird uns eine solche Szene berichtet. Mose hatte das Volk aus Ägypten herausgeführt. Gott hatte seine Gebote gegeben und jetzt wurde dieser Bund geschlossen. Und dann heißt es im Vers 8, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Damals wurde auch ein Bund geschlossen und mit Blut besiegelt, mit dem Blut der Opferlämmer. Und dieser Bund bedeutete, Gott sagt, ihr gehört zu mir und ich gehöre zu euch. Aber wenn ihr wirklich zu mir gehören wollt, dann müsst ihr auch so leben, wie es zu mir passt. Darum hat er ihnen die Gebote gegeben. Und dazu gehörte auch, dass die Ankündigung da war, wenn ihr das aber nicht tut, wenn ihr euch von diesem Bund entfernt, wenn ihr ihn brecht, wenn ihr euch davon löst und aus diesem Bund aussteigen wollt, dann müsst ihr die Folgen tragen. Und die Bibel ist voll davon zu berichten, wie schwer das Volk immer wieder daran scheiterte, an diesem Bund. und was alles danach an Schlimmem passierte. Und eigentlich wird deutlich, dass es nicht funktioniert, wenn es an uns und unserem Gehorsam hängt, dass wir dann nie diesen Bund mit Gott einhalten können. Und so kommt Jesus und er knüpft an Zusagen, die schon der Prophet Jeremia gegeben hat und gesagt, Gott will nochmal was ganz Neues, einen ganz neuen Bund. In eure Herzen geschrieben, in eure Herzen gelegt, von innen heraus. Veränderte Menschen braucht es für diesen neuen Bund. Und Jesus sagt, diesen Bund, den schließe ich jetzt mit euch. Ich gebe mein Leben in den Tod und mein Blut wird vergossen zur Besiegelung dieses Bundes und damit wird er in Kraft gesetzt. Aber dieser Bund besteht jetzt nicht mehr darin, dass er davon abhängig ist, ob ihr es hinkriegt, ob euer Gehorsam ausreicht. Sondern dieser Bund besteht darin, dass ihr mir glaubt und dass ihr dem Vater im Himmel glaubt und dass ihr die Vergebung eurer Schuld euch zusprechen lässt. Alles geschenkt, weil wir Menschen von uns aus nicht als Bundespartner Gottes taugen. Darum sagt Jesus, ich nehme es alles auf mich. Ich lasse meinen Leib zerbrechen, ich vergieße mein Blut, lasst euch beschenken und so verbünde ich mich mit euch und Gott durch mich. Letzter Gedanke, Jesus macht uns Hoffnung auf Gottes neue Welt. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Jesus sagt, ich werde dieses Mal nicht mehr feiern, bis die neue Zeit anbricht. Gottes Reich, das die Welt, wo nur Gott zu sagen hat, wo alles Böse besiegt ist und alles Schlechte abgeschafft. Und dann werden wir Grund haben zum Feiern. Und dann werden wir auch dieses Mal in seiner tiefsten und letzten Bedeutung als Befreiungsmahl wieder miteinander feiern. Und darauf richtet euren Blick. Das ist die Zukunft, die ich euch schenken möchte, dass ihr Anteil haben dürft an dieser Welt, an diesem Reich Gottes. Wie gut, dass Jesus an diesem Abend nochmal mit seinen Jüngern zusammen war und dieses Mal eingesetzt und hinterlassen hat und uns deutlich macht, Gott will Gemeinschaft mit uns. Diese Gemeinschaft mit Gott hat Jesus viel gekostet. Es hat sein Leben gekostet. Aber durch diese Lebenshingabe verbündet er sich mit uns und macht uns Hoffnung auf Gottes Herrschaft, Gottes neue Welt. Lasst uns beten. Herr, danke, dass du unsere Nähe willst und dass du dir nicht zu schade warst, dafür ins Leiden und in den Tod zu gehen, um alles wegzuschaffen, was uns von dir trennt, um einen neuen Bund zu schließen und uns zu Bürgern deiner neuen Welt zu machen. Herr, wir danken dir für all das, was du für uns getan hast. Und wir staunen darüber, wie du es uns schenkst und wie du das deinen Jüngern damals deutlich gemacht hast und wie du es uns auch heute deutlich machen willst und schenken willst. Herr, wir danken dir, dass du uns so nahe kommst. Amen.